So, ihr Lieben, ich freue mich heute wieder hier zu sein. Es ist mir für mich ein großes Vergnügen, hier im Nürnberg eine Predigt zu halten oder einfach euch zu besuchen. Ich habe hier heute ein spannendes Thema aufgesucht. Und zwar wollte ich für den Anfang meiner Predigt hier ein paar Bilder zeigen. Und ich wollte euch damit ein paar Fragen stellen. Ja. So, kennt ihr diese alte Dame hier?
Ja.
Ziemlich bekannt, oder? So, wer ist sie? Anne Rice. Ja, genau. Tatsächlich ist sie ganz wichtig für uns, Mitbegründerin unserer Adventbewegung. Aber ich habe noch ein Bild und da wird es noch ein bisschen schwieriger. Das zweite Bild jetzt. Kennt jemand diesen alten Mann hier? Also hier ist er noch nicht alt. Heute aber schon verstorben.
Kaiser Franz.
Ich habe Köln gehört. Nein, ist schon was in der Richtung. Noch ein Vorschlag?
James White? Nicht, oder?
Was?
Das ist James White?
Fast. Er heißt auch White mit Nachnamen, aber
der William
James White war sein Papa.
Der William.
Der war. Genau, William.
Sag ich ja.
Doch. William Clarence White, der war Sohn Anne White. Tatsächlich hatten die beide da, also Anne und James White, sie hatten 4 Kinder gehabt, von denen 2 sind noch jung verstorben und 2 andere sind dann erwachsen geworden, er war dann der Jüngste sozusagen. Und dann noch ein Bild, da wird es noch schwieriger. Kennt jemand das Gebäude hier? Also kann man da reinzoomen? Nee, kann man nicht. Ansonsten könnte man da schummeln, ein bisschen oder einfach groß machen.
Pacific, irgendwas mit Pazifik.
Geht das? Nee, wenn das nicht geht, dann ist es kein Pazifik.
Union.
Ja, genau, da steht fast Pacific Press oben am Plakat und dann unten Publishing House. Ja, genau. Pacific Press Publishing House. Damit kann man schon mal etwas anfangen. Zu der Zeit hatte unsere Kirche in Amerika 2 Verlagshäuser. Und das hier ist der Verlag, das an der Westküste Amerikas lag. Also es existiert heute noch. Natürlich nicht in dem Gebäude, es wurde an einer anderen Stelle, aber das war das Gebäude, so der das Verlagshaus damals. Und der, noch ein bisschen zurück zu Team William, ja genau. 1890 war der Chefredakteur dieses Verlagshauses. Was hat das alles mit uns, mit unserer Geschichte, mit unserer Predigt heute zu tun? Ich wollte euch eine kleine Geschichte erzählen. Zwischen 1880 und 1890, das war eigentlich eine beschwerliche Phase für die Adventisten in Amerika. Also hauptsächlich waren sie dann fast nur in Amerika, da gab es auch andere hier in Europa. Aber die meisten Adventisten, die wohnten eigentlich in Amerika. Und das war sehr schwierig. Wieso? 1883 sitzt der William White, nochmal, der ist der Sohn Anne White. 1883 sitzt er in Haft, im Knast. Wieso, würde man fragen? Was hat er da alles Falsches gemacht? Sein Fehler: er hatte an dem Verlagshaus die Pressemaschinen am Sonntag laufen lassen. Und dadurch hat er einen von den sogenannten Sonntagsgesetzen gebrochen und wurde er dann von den Behörden in den Knast gebracht. Ja, ich brauche die Bilder nicht mehr, danke. Und dann zwischen den Jahren 85 und 87, nochmal, wir sprechen hier über 19. Jahrhundert, so 1885 und 87, Also das war in Kalifornien, in einem anderen Bundesland, Arkansas, so heißt es auf Englisch. Da erfassten die Behörden weitere 21 Fälle von Sonntagsentheiligung. Und bis auf 2 Fälle waren die alle Sabbathalter. Also die haben da am Sonntag irgendwas gemacht und dann wurden sie verhaftet, weil sie am Sonntag gearbeitet hatten. Und also ich weiß nicht, wie hier in Deutschland das mit dem Strafrecht funktioniert, aber in Amerika, wenn man verhaftet wird, also wenn man in den Knast gebracht wird, da kann man eine Kaution aufbringen und leisten und dann geht man frei, also mindestens bis das Urteil schon vorliegt. Und da wurde eine Kaution für sie gestellt in Höhe von zwischen 110 und 500 Dollar. Damals, ich habe es umgerechnet, das würde für uns heute bedeuten, zwischen 2.500 Euro und 13.000 Euro müsste man aufbringen, wenn man freigeben wollte und nur weil man am Sonntag da etwas gemacht hat. Und dann nochmal am Ende dieses Jahrzehnts, so gegen 1888, im Bundesland Tennessee wurde nochmal Adventisten erneut verhaftet, einschließlich Pastoren, und die mussten dann im Knast Zwangsarbeit leisten. So war es damals. Ihr seht, was hier passiert. Also mit diesen ganzen Gesetzen, mit dieser, ich könnte sogar sagen, so eine Art Verfolgung, die damals liegen. Das hat alles einen Höhepunkt erreicht im Jahr 1888, wann ein Abgeordneter vom Namen H.W. Blair, er kommt vor dem Bundessenat, das betrifft ja das ganze Land, nicht nur einzelne Bundesländer, und da stellt einen Sonntagsgesetzentwurf, das das ganze Land betrifft. Jetzt nicht nur mehr die einzelnen Bundesländer, sondern das ganze Land. Zum Glück wurde das nie erlassen, also wurde das nie genehmigt vom Bundessenat. Aber sie erlebten damals eine erzwungene Sonntaghaltung sozusagen. Es ging damals nicht, also es war mit Religion verbunden, aber das war keine geistliche oder religiöse Sonntagshaltung. Sie konnten einfach am Sonntag nicht arbeiten. Das war verboten. Und da müsste man sich fragen, also vom Sonntagsgesetz, ich glaube, wir haben schon alle etwas gehört, was haben Sie damals gedacht, als Sie solche Situationen erlebten? Was war denn die Reaktion damals? Haben Sie dann vielleicht gesagt, das ist ja eine Einschränkung unserer Freiheit. Es geht nicht, dass man uns jetzt die Freiheit einfach wegnimmt. Der Staat versucht mit solchen Gesetzen die religiöse Freiheit zu unterdrücken. Nun, wir Adventisten, wir sollten das nicht erlauben. Wir sind ja gläubig. Wir glauben an eine höhere Macht. Die wollen uns jetzt weiß machen, weil der Sabbat der Ruhetag ist. Ich kann mir vorstellen, dass einige das schon behaupten, das ist jetzt die letzte Krise, es kommt endlich. Und wir sollten ihnen, den Behörden oder dem Volk oder wer auch immer das ist, wir sollten ihnen zeigen, wen wir anbeten, wo unsere Treue ist. Und da muss ich jetzt fragen, wärst du da gewesen? Hättest du es gesehen, wie deine, vielleicht die Mitgeschwister in der Gemeinde jetzt in den Knast gebracht werden oder sogar Familienverwandte, also Verwandten? Was wäre denn deine Reaktion gewesen? Als Adventisten sagen wir so, unser Glauben, der beruht sich auf der Bibel. Und da müsste man sich fragen, wenn man mit so einer Situation konfrontiert wird, und wir haben gesehen, es war nicht nur an einem Ort, es waren in mehreren Bundesländern, das war eine echte Krise für sie damals, da müsste sich fragen, gibt es dann in der Bibel vielleicht Prinzipien, wonach wir dann handeln sollen in solchen Krisenzeiten. Besonders wenn es um die Behörden geht, wo sie versuchen jetzt unsere Freiheit einzuschränken. Gibt es dann in der Bibel Stellen, wo wir daraus etwas für uns lernen können, also damals und auch heute? Und natürlich gibt es die. Ich möchte euch jetzt einladen, eure Bibel beim ersten Petrusbrief, Kapitel 2, aufzuschlagen. Und wir dann hier ein paar Hinweise lesen. Also nochmal 2. Petrus, Kapitel 2. Aber bevor ich es lese, ich wollte noch ein paar Anmerkungen hier zum Kontext geben. Also Petrus, er schreibt hier seinen Brief, aber er schreibt für Christen, die Verfolgung lieben. Das ist ja ganz klar, wenn man den ganzen Brief liest. Er ermahnt die Christen hier zu einem heiligen Leben. Und das ist hier das Hauptziel seines Briefes. Diese Ermahnung, sie sollten heilig sein und eine gute Führung in der Gesellschaft haben. Und obwohl er das hier nicht an Deutsche schreibt, die meisten Bibelgelehrten, die gehen davon aus, dass hier dieser Brief, dass er diesen Brief aus Rom schreibt. Also er ist hier in der Hauptstadt des Römischen Reiches und da hatte er selber, also er ist jetzt hier genau im Zentrum aller Verfolgung als Christ. Nicht mehr in Judäa, sondern in Rom. Die Geschichte zeigt uns, dass Petrus den Märtyrertod starb. Und die Bibelgelehrten, die gehen davon aus, dass Petrus seinen Brief hier schreibt, kurz vor seinem Tod. Also er kannte das. Er wusste, was es heißt, verfolgt zu werden. Wir lesen, also wenn wir uns mit Geschichte befassen, dann lernen wir, dass die Christen damals, sie wurden besonders ab und zu, manchmal mehr, manchmal weniger verfolgt, aber es gab schon einige Zeiten, wo die Verfolgung richtig krass für sie war. Zum Beispiel, habt ihr schon alle von Kaiser Nero gehört. Ist dafür bekannt, dass er die Stadt Rom in Brand setzte. So, das wird heute in Frage gestellt von den Historikern, ob er tatsächlich das machte, aber dass Rom brannte, das ist ja eine geschichtliche Tatsache. Und was auch Tatsache ist, ist, dass nach dem Brand, dass er die Christen beschuldigt hatte. Und er sagte, das waren die Christen. Und dann erlitten die Christen im Jahr 64 eine der schlimmsten Verfolgungen bisher. Und zu diesen Christen schreibt jetzt Petrus seinen Brief, diese Verfolgung jetzt erleben, zu dieser Zeit. Dann lesen wir ab Vers 11. Es schreibt hier, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge. So machen wir eine kleine Pause. Ich muss hier einfach ein bisschen erzählen. Er schreibt hier erstmal für seine Zuhörer, also eigentlich nicht Zuhörer, die haben ja einen Brief empfangen, ja, aber ich meine, er nennt sie als Beisassen und Fremdlinge. Ich glaube, das kenne ich als Ausländer hier in Deutschland und das kennen auch einige von uns, was es heißt, Ausländer zu sein. In einem Land zu wohnen, wo wir eigentlich nicht hingehören. Also könnte man schon sagen, ja, je nachdem, wie man das alles sieht, aber ich sage immer noch, ich bin schon seit sechs Jahren da, es ist nicht meine Muttersprache, es ist nicht meine Kultur. Inzwischen habe ich mich schon daran gewöhnt, man lernt vieles und dann jetzt, wenn ich nach Brasilien gehe, dann merke ich, dass ich schon viel anders bin als vorher. Und ich fühle mich dann manchmal auch dort als Fremdlinge. Aber Petrus, er schreibt hier eigentlich Menschen, die keine Ausländer waren. Zu dieser Zeit, also am Anfang waren die Christen alle Juden. Aber zu dieser Zeit waren die meisten Christen eigentlich schon Heiden. Also nicht Heiden, die waren Heidenchristen, die bekehrt wurden. Und die waren eigentlich einheimische Christen. wieso nennt er sie dann Fremdlinge und Beisassen? Es hat mit der Haltung der Gesellschaft gegenüber den Christen zu tun und nicht mit ihrem Ursprung. Er schreibt sie hier, und das ist ja ein Hinweis, es ist also nicht buchstäblich gemeint, es ist vielmehr ein Hinweis auf die Lage der Christen in der damaligen Gesellschaft. Die waren als Außenseiter gesehen. Manchmal als Ausländer kennen wir das. Also ich war auch einmal, nicht nur einmal, aber ich war schon mal in Afrika und einmal für ein Missionsprojekt. Und da kommt man, da waren wir in den Dörfern ganz abgeschieden von allem. Und da kamen die Europäer, also ich bin bald Brasilianer, Südamerikaner, aber die einzigen Weißen, also weiße Menschen, die es dort gab. Die Kinder haben uns so, was ist das, so komisch angeguckt. Ja, einige hatten sogar Angst, weil sie sowas nie gesehen haben. Also Menschen mit Haut, mit weißem Haut. Aber so waren die Christen auch damals. Sie waren da als Außenseiter gesehen. Die waren nicht konform. Und deswegen schreibt Petrus das hier. Wegen ihrem Lebensstil wurden sie nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Die Römer, die waren für andere Religionen ziemlich offen. Die haben das einfach eingenommen in ihre eigene Religion. Bis auf zwei Religionen, damit haben sie Probleme. Einmal die Juden und einmal Christen. Weil die Christen, die waren so stur, die wollten nicht mitmachen mit den ganzen Gebräuchen und religiösen Rituellen, die sie da hatten. Zum Beispiel, es gab damals der Kaiserkult, die haben der Kaiser als Gott gesehen und verehrt. Und das war auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Also das war nicht nur eine religiöse Sache, es war auch. Das heißt, wenn ich ein guter Bürger sein möchte, dann muss ich auch den Kaiser ehren. Die Christen haben das nicht mitgemacht. Und deswegen wurden sie immer mit Verdacht gesehen. Aber das werden wir noch gleich sehen. Und dann schreibt er weiter. Also, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Also, wie schon gesagt, er schreibt hier den Christen, die Verfolgung litten, und er ermahnt sie zu einem heiligen Leben. Und dann geht es noch weiter in Vers 12. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut. Was heißt das? Euren Wandel unter den Nationen gut zu führen. Also anscheinend gibt es hier zwei Gruppen. Erstmal die Christen. Das ist jetzt die Zielgruppe, also die Zielgruppe, an denen er seinen Brief schreibt. Und dann sind da die Nationen. Also in anderen Übersetzungen ist da noch ein Wort, die Völker, so Christen und die Völker, die Nation. Damit meinte er selbstverständlich die Heiden, also die anderen Völker, die da waren. Die Christen waren überall, also das war nur ein Reich, aber die bestand aus mehreren Volksrichtungen, aus mehreren Nationen tatsächlich. Und er schreibt hier, führt euren Wandel unter den Nationen gut. Das heißt, da sind jetzt diese zwei Gruppen, die Christen und die Heiden. Und da wir nicht dieselbe sind, sollte unser Wandel unter ihnen gut geführt sein. Also wir sind jetzt nicht dieselbe, und das steht schon am Anfang klar, dass wir jetzt Beisassen sind, dass wir Fremdlinge, Außenseiter sind. Und deswegen muss unser Wandel vor diesen Völkern gut geführt sein. Es ist, als ob wir da auf der Bühne stehen und die schauen alle uns an. Und deswegen muss der Wandel gut geführt sein. Und dann geht es noch weiter, noch im Vers 12. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übertäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also Petrus schreibt hier, guck mal, diese Nation, diese Völker, wenn die uns angucken, was halten sie für uns dafür? Also, was denken sie von uns? Sie denken schon vom Anfang an, und das ist ja ein Verurteil, die denken schon, dass wir Übertäter sind. Da war dieser Verdacht schon da. Also Übertäter, Da die Christen sich in ihrem Lebensstil nicht anpassten, wurden sie mit Verdacht und Feindlichkeit gesehen. Von den Heiden. Wie gesagt, die Christen, die dienten ihren Göttern nicht. Die wollten die nicht annehmen. Auch mit dem Kaiserkult, da wollten sie nicht mitmachen. Und dann entstand diese Voreingenommenheit, dieses missverständlich eigentlich, wo sie falsch beurteilt wurden. Es ist alles so, also hast ja über deine Nachbarin heute gesprochen, die ist ja Buddhistin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe in meinem Leben niemals Kontakt mit einem Buddhist oder Buddhisten gehabt. Alles, was ich von Buddhisten weiß, ist eigentlich, das könnte ich sogar sagen, verurteilen. Ich denke, dass die sind so und so und so und wir müssen auch dann so ticken und denken. Das war auch mit den Christen damals. Die haben nur so gehört. Aber was sie von den Christen gehört haben, war eigentlich schlecht. Die hielten die Christen für Übertäter. Und dann kommt Petrus und sagt, worin sie gegen euch als Übertäter reden, die denken schon, dass wir Übertäter, dass wir Gesetzbrecher sind. Er sagt aber, aus den guten Werken, die sie anschauen, werden sie den Gott verherrlichen am Tag der Heilsrückkunft. Also, es ist für uns wichtiger, dass wir diese gute Führung unter den Völkern haben, weil sie halten uns schon für Übertäter. Aber wenn wir da eine gute Führung haben, wenn wir da gut handeln, dann werden sie uns anschauen, also er schreibt hier, der Ausdruck, den er nutzt, ist, aus den guten Werken, die sie anschauen, dann werden sie Gott verherrlichen. Deswegen ist es umso wichtiger, eine vorbildliche Führung zu haben. Und das Ziel von diesen guten Werken ist, dass Gott verherrlicht wird. Also gute Werke oder gute Führung ist eine Art der Verkündigung, der Evangelisation. Wenn sie uns angucken, guck mal, sie denken schon schlecht von uns, aber jetzt gucken sie uns an. Und die merken, dass wir gar nicht böse sind oder gar nicht böse gemeint sind. Dass wir tatsächlich gute Menschen sind. Dass wir eigentlich Christen sind. Und dann wird ihr Interesse damit geweckt und dann werden sie vielleicht Gott kennenlernen. Aber dann noch, er geht noch weiter mit seiner Argumentation und jetzt kommt eine Ermahnung im Vers 13, wo er sagt, ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter um des Herrn Willen. Hier machen wir wieder eine kleine Pause, weil jetzt wird es richtig schwierig, das zu lesen, was er zu sagen hat. Nochmal, ich lese es nochmal. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter um des Herrn Willen. Was heißt das? Da müsste man lesen. Und besonders im Kontext betrachten, wie schon gesagt, die Christen wurden hier verfolgt. Die Regierung war damals sehr korrupt. Es war keine freie Gesellschaft, wie wir es heute kennen. Nein, die dürfen eigentlich keine Christen sein. Also hier damals waren, zu dieser, ich vermute, zu diesem Zeitpunkt waren sie noch als Juden gesehen, weil am Anfang war der Christentum eigentlich als Teil des Judentums eingestuft. Und die haben dann die Juden toleriert, aber es war nicht einfach für sie. Die wurden hier erstmal schon verfolgt, die wurden als Übertäter gesehen und jetzt kommt Petrus und sagt, ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen. Spricht er hier vom Kaiser? Spricht er hier von den Behörden? Also, menschliche Einrichtungen, hier geht es um eine menschliche Einrichtung, was könnte das denn alles sein? Also Geschichte kennt ihr alle, habt ihr schon mehrmals gehört, wie die Christen damals auf dem Scheiterhaufen gebrannt wurden und dann auch in den Staaten, die wurden von den Tieren zerfleischt. Und das ist eine Realität, die sie kannten. Und jetzt kommt Petrus, guck mal, ihr solltet euch unter alle menschlichen Einrichtungen einordnen, also ordnen. Und dann geht er noch weiter mit dem Text. Ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter des Herrn Willen, sei es dem König als Oberherrn, tatsächlich spricht er hier vom Kaiser, oder dem Statthalter als denen, die von ihm gesandt werden. So tatsächlich geht es hier um die menschliche Regierung, um die menschliche Obrigkeiten. Und ich finde es interessant, wie ihr das hier sagt, dass wir sollten das alles um des Herrn Willen machen. Wie ihr das jetzt schreibt, das ist eine Begründung, warum wir das machen sollten. Und da denke ich zum Beispiel an eine andere Stelle in der Bibel, Römer Kapitel 13, wo es genau um dasselbe geht. Es scheint mir also, Petrus hier einfach die Worte des Paulus zitiert, ein bisschen ändert, aber zitiert. Mit den Obrigkeiten könnt ihr das vielleicht später lesen. Ich glaube schon, dass Petrus bekannt mit diesen Worten des Paulus war und dann hier einfach das wiederholt. Es geht hier tatsächlich um die menschliche Obrigkeit. Und dann, da merken wir sogar eine Unterteilung, weil da oben ist der Oberste, also der König oder der Kaiser, und dann auch seine Versandten, also die von ihm versandt werden, die Statthalter. Und dann geht es ja weiter, so diese Statthalter, die von dem Kaiser versandt werden, die sind da zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Das haben wir schon mal hier im Text gelesen. Er spricht, dass die Menschen, die Christen als Übeltäter gesehen, dies waren sie aber nicht. Die waren vielmehr Leute, die Gutes tun, die heilig leben sollten. Und deswegen schreibt ihr, diese Menschen, die von der Obrigkeit gesandt werden, die dienen zur Bestrafung der Übeltäter, aber dies sind wir nicht. Na, guck mal, was er da schreibt, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Wenn wir Gutes tun, müssen wir keine Angst haben. Die Kernfrage hier, die Petrus den Christen eigentlich stellt, ist, zu welcher Gruppe gehören wir? Die Übertäter oder die, die Gutes tun? Die Gesetzbrecher, die bestraft werden, oder die, die dafür bekannt sind, weil sie Gutes tun? Weil sie eine gute Führung haben. Vers 15 geht es weiter, denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverstehenden Menschen zum Schweigen bringt. Hier wiederholt er, was er schon im Vers 12 gesagt hatte. Und ich finde es interessant, ich lese hier nach der Elberfelder, hier fängt er mit dem Wort den an. Und den, das heißt, damit begründet er seine Argumentation. Petrus antwortet selber die Frage, also sind wir Christen dann die, die Gutes tun, oder die Übertäter? Er antwortet selber die Frage, indem er sagt, Christen sind doch gute Bürger, sind keine Staatsverächter. Indem sie sich der Obrigkeit unterstellen, dann wollen die Christen Vorurteile abbauen und keinen Anlass geben, dass sie uns verurteilen. Das sagt er für mich. Denn so ist der Wille Gottes, dass wir Gutes tun, dass wir durch unser Gutes tun ihre Unwissenheit dieser unverständlichen Menschen zum Schweigen bringt. Also keinen Anlass geben, uns schlecht zu verurteilen. Das denken sie schon vom Anfang an. Sie gehen schon davon aus, dass wir Gesetzbrecher sind. Das sind wir aber nicht. Wir sind viel mehr Menschen, die Gutes tun. Wir werden dadurch ausgezeichnet. Und dann schreibt er in Vers 16, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklave Gottes. Ich finde es interessant, hier, wie er das alles schreibt. Also wir sind freie Menschen als Sklave Gottes. Also hier sollten wir nicht Freiheit mit Freizügigkeit verwechseln. Und er sagt hier vielmehr, religiöse Freiheit ist kein Deckmantel für Straftaten. So schreibt er. Wir sollen, wie gesagt, damals gab es so einen Begriff nicht von religiöser Freiheit. Das haben wir, das kennen wir heute. Aber somit meinte er, so diese Freiheit, die wir genießen, ist kein Deckmantel von Bosheit, um das zu machen, was wir nicht machen sollten. Und dann schreibt ihr, der letzte Vers dieses Abschnitts, er weiß allen, ihr liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Also natürlich, hier müssen wir ein bisschen Verständnis haben, dass Fürchten so viel größer ist als Ehren. Und er sagt, wir müssen an erster Stelle Gott fürchten. Da sind keine Fragen. Natürlich, erstmal Gottes fürchten und dann an zweiter Stelle den König ehren. Aber manchmal sind da Widersprüche. Wir müssen uns dann entscheiden, ob wir dann Gott fürchten oder den König ehren. Und manchmal waren sie auch an der Stelle. Aber das Problem ist, dass, also falls ein Widerspruch besteht, dann hat Gott den Vorrang. Aber das Problem ist, dass nicht bei jeder Angelegenheit, wo wir meinen, wir wollen Gott lieber dienen, steht Gott eigentlich im Mittelpunkt. Also zusammengefasst, was wir alles hier jetzt gelesen haben oder gesehen haben, die Christen waren damals verachtet, die waren auch Außenseiter in der Gesellschaft, die wurden einfach nicht so angenommen, die wurden als Übertäter gesehen, als Gesetzbrecher gesehen, mit Verdacht. Und dann sagt Petrus, deswegen ist es wichtig, dass wir eine gute Führung haben, dass wir uns durch unser gutes Tun auszeichnen. Wir wollen den Ungläubigen keinen unwürdigen Anlass geben, uns als Übertäter zu beurteilen. Und es ist des Herrn Willen, dass wir unsere wirklichen Pflichten erfüllen. Das war die Bibel, die eine, also das ist nur eine Stelle in der Bibel, aber das ist schon eine gute biblische Grundlage für so eine Situation für die Adventisten damals. Und dann kommen wir zurück jetzt zur Geschichte, zur Adventgeschichte. Da waren sie im 1880 sehr aufgeregt wegen diesem Problem. Die Geschwister wurden verhaftet und das alles mit Korruption meistens so viel. Einige Leiter der Adventbewegung, die hatten da eine Delegiertenversammlung im Jahr 1889 und die wollten das Thema jetzt vor der Konferenz bringen und einfach thematisieren und diskutieren, was sie machen sollten. Die Geschwister, die brauchen Ratschläge von der Gemeinde. Eine Schwester war aber dagegen. Elmas. Und sie schreibt, sie sollen das Thema nicht thematisieren, natürlich, aber sie wollten das Thema, also nicht das Thema jetzt in die Agenda nehmen. Sie meinten, es gäbe wichtigere Punkte zu besprechen. Aber wir müssen hier genau betrachten, worum es ging. Es ging um Sonntagsgesetze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin in Brasilien damit aufgewachsen, wo ich es immer wieder gehört habe. Ja, Sonntagsgesetze, der Papst wird das schon unterschreiben und jetzt kommt die Verfolgung und sowas und sowas. Also Sonntagsgesetze, die sind ein Brennpunkt in Endzeitprophetie für uns Adventisten, Endzeitprophetie. Und da sind auch die verrückteste adventistische Verschwörungen. Es ist für uns sehr wichtig. Und sie sagt, nö, das Thema sollten wir nicht in die Agenda nehmen. Wie ist das denn zu verstehen? Sie schreibt, also ich habe hier, das ist ein Manuskript, ist online auf Englisch zur Verfügung, eine Übersetzung gibt es aber leider nicht. Ich habe sie online übersetzen lassen. Die Übersetzung ist nicht perfekt, aber kann man verstehen. Es gibt Fragen, bei denen es weitaus besser ist, so schreibt sie, so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen, egal ob man dafür oder dagegen ist. Und hier schreibt sie über die Sonntagsgesetze, also deren Anhaltung. Das ist kein wichtiges Thema. Einige Leute würde schon am Rad drehen, das zu hören. Ja? Kein wichtiges Thema. Wie? Aber ich halte das für so eine Weisheit. Hätten wir euch auch heute davon profitieren können, in unserer Krise. Es sollte für unsere Feinde, und dann schreibt sie weiter in demselben Manuskript, es sollte für unsere Feinde keinen Anlass geben, uns zu beschuldigen, was wir gerade von Petrus gelesen haben. Also es sollte für unsere Feinde keinen Anlass geben, uns zu beschuldigen, wir seien gesetzlos oder würden uns durch irgendeine Unvorsichtigkeit den Gesetzen widersetzen. Wir sollten uns nicht genötigt fühlen, unsere Nachbarn, die den Sonntag vergöttern, dadurch zu reizen, dass wir uns entschlossen bemühen, an diesem Tag Arbeit zu verrichten, um ihnen absichtlich eine Unabhängigkeit zu demonstrieren. Unsere Schwestern brauchen den Sonntag nicht als den Tag zu wägen, an dem sie ihre Wäsche zur Schau stellen. Es sollte keine laute Demonstration stattfinden.
Ich halte das für einen sehr interessanten Ratschlag.
Sie sagt, also, man könnte sogar sagen, sie hat einen Ratschlag, dass sie den Sonntag, diese Sonntaggesetze einhalten sollten. Also, soweit weiß noch keine religiöse Gesetz. Man sollte am Sonntag nicht arbeiten. Und sie sagt, ja, macht das. Wieso müsst ihr denn genau am Sonntag eure Wäsche waschen und die Wäsche da draußen hängen, sodass sie andere sehen? Einige von uns, also nicht hier in der Gemeinde, sondern heutzutage, hätten, ich kann mir nur vorstellen, wie sie darauf reagiert hätten. Was? Nein, haben sie damals vielleicht auch gedacht, es ist aber doch die Endzeit. Wir müssen unsere Gottetreue beweisen. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie falsch liegen, indem wir am Sonntag die Wäsche da draußen hängen, weil der Sabbat der richtige Ruhetag ist. Und wir müssen unsere Gottesfreude jetzt erweisen und ihnen zeigen, dass sie da falsch liegen. Ja, das müssen wir machen. Das müssen wir, also wir müssen uns für die Wahrheit stehen, aber nicht so kämpferisch. In einem anderen Manuskript von 1902 schreibt sie, sich den Sonntagsgesetzen zu widersetzen, wird die religiösen Eiferer, die sie durchsetzen wollen, nur in ihrer Verfolgung stärken. Geben Sie ihnen keinen Anlass, sie als Gesetzbrecher zu bezeichnen. Ich finde, das hier ist einfach eine Wiederholung von dem Rat von Petrus. Es sind fast die gleichen Wörter. Geben Sie keinen Anlass, sie als Gesetzbrecher zu bezeichnen. Wir sind keine Übertäter, schreibt Petrus. Nein. Macht weiter mit eurer Missionsarbeit, mit euren Bibeln in den Händen, und der Feind wird sehen, dass er in seiner eigenen Sache geschadet ist. Also sie sagt, erstmal wie Petrus, wir sind keine Übertäter, wir sind keine Gesetzbrecher. Bringt ihre Vorwürfe zum Schweigen. Es ist ja am Sonntag verboten zu arbeiten. Weißt ihr, was ihr noch viel mehr machen solltet? Nehmt eure Bibel in der Hand am Sonntag und geht da eine Bibelstunde, in einer Bibelstunde oder was auch immer, Gebete oder was auch immer ihr das machen wollt, also macht das mit der Bibel aus religiösen Gründen. Also, sie sagt, wie Petrus, durch unser Gutes tun sollten wir bekannt werden. Nicht, dass wir da einfach stehen und uns dem Gesetz widersetzen. Und dann 1898 schreibt sie wieder, wenn sie nun hierher kommen und sagen, ihr müsst eure Arbeit und eure Pressen am Sonntag schließen. Und von der Geschichte kennen wir das, ihr Sohn, derjenige war der Knastas. Deswegen. Also wenn sie, die Behörden, jetzt zu uns kommen und sagen, ihr müsst eure Arbeit und eure Pressen am Sonntag schließen, würde ich nicht zu euch sagen, dass ihr eure Pressen in Gang halten sollt. Weil der Konflikt nicht zwischen euch und Gott besteht. Es ist kein Gesetz in der Bibel, der sagt, dass wir am Sonntag nicht arbeiten dürfen, also müssen, oder arbeiten müssen. Sie erklärt noch ein bisschen und sagt, wenn sie ein wenig ihren Schritt weitergehen und sagen, ihr müsst den Sonntag halten und dürft den Samstag nicht beachten, dann würde jeder, der diese Position einnimmt, das Zeichen des Tieres haben. Das ist schon ein Schritt zu weit. Aber so weit waren sie noch nicht gegangen. Wäre sie heute noch im Leben, was für Ratschläge würde sie für unsere Gemeinde haben, in unserer aktuellen Krise? Ich lese hier noch ein letztes Zitat von ihr, wo sie schreibt, diesmal richtig auf Deutsch, es steht in Wirken der Apostel 69, wir werden nicht aufgefordert, der Obrigkeit zu trotzen. Unsere Worte, gesprochen oder geschrieben, sollten wir so sorgfältig abwiegen, damit wir alles meiden, was den Anschein erwecken könnte, als stünden wir Gesetz und Ordnung feindlich gegenüber. Das würde meiner Meinung nach besonders einigen Predigern im Internet gut tun, das zu hören. Wir sollten nichts sagen oder tun, was uns unnötig den Weg versperren könnte. In Christi Namen sollten wir vorangehen und für die Wahrheit eintreten, die uns anvertraut ist. Und liebe Geschwister, zum Schluss wollte ich euch sagen, lasst euch nicht tauschen. Wir sollten in Christi Namen vorangehen und für die Wahrheit eintreten, die uns anvertraut ist. Für diese Botschaft, die wir bekommen haben. Aber diese Botschaft ist weder Impf- oder Virustheorien noch Maskenpflicht, sondern diese Botschaft ist der gekreuzigte und der wiederkommende Christus und die Allein. Amen.
So, einen schönen Sabbat euch!
Genau. Have a nice Sabbath day in the whole world. Das wünsche ich euch auch allen. Dankeschön.
Wer war das denn?
Achtung, einmal rund. Weg mal alle. Tschüss. Wiedersehen.
Das war meine bessere Stimme.
Zack. Gottesdienst ist Schluss. Ich werde mal zum Fernsehen gehen. Klasse.